Wir sind heute, ja, wie bereits angekündigt, zum 63. Mal in der Datengartenrunde hier zusammen. Und wir hören heute was ganz Interessantes, ein Thema, was viele von uns regelmäßig beschäftigt. WLAN in Hochgeschwindigkeitszügen. Ich denke, jeder saß schon mal im ICE und dachte, verdammt, ich wollte doch jetzt arbeiten oder surfen, klappt mal wieder nicht. Oder wie ich, scheitere immer in diesem Login-Ding da irgendwie, weil ich von der Firma irgendein anderes Direct Access, keine Ahnung, unter Windows habe. Das ist die Hölle. Ja. Also ich bin mal gespannt, was wir heute lernen. Nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie man es nämlich richtig geil bauen könnte. Und vielleicht kommt das ja in der nächsten Zeit. Schön wär's. Und ja, damit übergebe ich das Wort an Annalena. Und bitte noch mal meinen herzlichen Applaus. Was ganz wichtig ist, habe ich natürlich vergessen. Und zwar, Verständnisfragen dürfen zwischendurch gestellt werden. Die große Fragerunde oder die großen Fragen kommen bitte erst am Schluss. Das wird auch ein Teil sein, der nicht mit in den Stream geht. Also für die Leute, die uns jetzt zuhören, sorry, vielleicht noch schnell vorbeikommen sonst. Der wird auch nicht ins Recording gehen. Ja, aus vielleicht auch. So, jetzt nochmal, zweiter Applaus.
Ja, sehr schön. Den wichtigsten Teil fast vergessen, genau. Ja, ich meine, es hat schon Gründe, dass ich sage, es wäre mir lieber, wenn halt die Fragen nachher nicht mit aufgezeichnet werden und im Stream erscheinen. Genau. Ja, WLAN in Hochgeschwindigkeitszügen, Standardarchitektur für Mobilfunkanbindungen. Also wie baut man das eigentlich so insgesamt? Was ist denn da eigentlich State of the Art? Wie macht man das? Wie sieht das aus? Das war direkt mal ein sehr guter Anfang, weil das hat jetzt mal nicht geklappt. Ja, ganz kurz zu mir. Also mein Name ist Annalena Becker, auf Twitter Andi. Und ich bin Projektleiterin für das Projekt RailNet, so nennt sich das Ganze, bei DB Fernverkehr AG, was die Kooperation mit der Deutschen Telekom bezeichnet. Und ich stehe hier und spreche aber nicht für die Deutsche Bahn und das ist ein Teil, ja, ich muss das sagen. Noch ein Wort zu den Ereignissen von heute. Das trifft, ich glaube, jeden sowieso sehr und besonders, wenn man täglich mit dem Zugverkehr zu tun hat. Und ich wollte es einfach nur einmal erwähnt haben, weil es nicht in Ordnung ist, eigentlich einfach so zur Tagesordnung überzugehen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt heute dann was über Deutsche Bahn erzähle und über Dinge, die zwar damit nichts zu tun haben, aber einfach nur als Hinweis. Gut, worum soll es heute gehen? Einmal die Abgrenzung, warum spreche ich halt über Hochgeschwindigkeitszüge und nicht einfach über Züge? Also das ist halt ein Punkt, was man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, um das auch zu verstehen. Dann einen Überblick über die Standardarchitektur, wie das in Hochgeschwindigkeitszügen halt normalerweise gebaut wird und wie das auch in Europa und sonst wo Standard ist. Dann besonderer Fokus auf der Zug-Land-Kommunikation, weil die ist eigentlich der Teil, wo du, ich glaube, in der Beschreibung zu dem heutigen Talk stand das auch schon, da bleibt eigentlich das meiste Potenzial liegen, was man da verbaseln kann. Und besteht eigentlich aus den Teilen Hardware und Software und einmal ein Verständnis dafür zu haben, warum ist das möglicherweise nicht alles ganz so einfach. Genau, und danach gibt es noch einen kurzen Einblick in Flaws in Architecture, also was kann man, auch wenn das Standard ist, da immer noch an verschiedenen Stellen sich schwieriger machen, als es eigentlich sein müsste. Ja, kommen wir direkt zur Abgrenzung. Man verwendet unterschiedliche Architekturen in verschiedenen Zugarten. Also es gibt halt einfach einen Grund dafür, warum man in Regionalverkehr, S-Bahn und U-Bahn zum Beispiel auch mit anderen Architekturen arbeiten kann, als man das in einem ICE tut. Der große Unterschied ist eigentlich das verteilte System versus das zentrale System im Hochgeschwindigkeitsbereich. Das zeige ich halt auch gleich. setzt man halt ein zentrales Zugsystem ein. Und in den kleineren Bahnen kann man auch das System einfach in jedem Waggon oder in jedem Wagen einbauen. Es ist halt eine Frage von Kostengründen. Und ja, es ist halt auch einfach im Fernverkehr sind die Anforderungen andere. Das heißt, es sind in der Regel mehr Clients, die auch ein anderes Nutzungsverhalten haben, weil die Fahrzeit einfach länger dauert. Man macht im, über 4 Stunden halt einfach andere Dinge oder möchte gerne andere Dinge tun, als man das irgendwie in 10 Minuten S-Bahn tun würde. Und wir haben natürlich die Geschwindigkeit, die halt auch um einiges höher ist, als man das so im Regionalverkehr zum Beispiel kennt. Also alles irgendwie, wenn ich über Hochgeschwindigkeitszüge rede, dann meine ich Züge, die schneller fahren als 160 km/h. Ja, ich habe gemalt. Ich habe gemalt, weil ich ja hier natürlich keine firmengebrandeten Folien mitbringe, sondern ich habe, also einige werden es vielleicht schon kennen, ich habe das auf dem Kongress ohne Aufzeichnung, ohne Stream bei der Chaoswelle schon mal erzählt. Und ja, so sieht das aus. Ich, genau, wie man das normalerweise standardmäßig baut, ist, dass man auf ein Multi-Operator-System setzt, also eigentlich alles von der Strecke abgreift, was an Mobilfunk da ist. Wir fangen mal im Zug an. Haben wir Access Points, normalerweise 2 pro Wagen. Das ist auch immer so, weil die braucht man, beziehungsweise nicht unbedingt 2 physikalische Access Points. Es gibt Varianten, wo es nur 1 Access Point ist und 2 WLAN-Antennen, die sich verhalten wie einzelne Access Points. Und die braucht man auch, also man braucht immer 2, um einen Wagen auszuleuchten, weil so mit einem haut das nicht hin. Oder man macht es halt mit 2 physikalischen Access Points. Aber ich kenne jedenfalls kein System, wo es nicht 2 Funkgeber gibt in einem Wagen. Der zweite Teil ist jetzt hier ein bisschen klein geraten. Das ist der zentrale Zugserver. Der ist verbunden mit den Access Points über ein auch wie auch immer gestaltetes Backbone. Den Server platziert man grundsätzlich gerne relativ mittig im Zug, weil von da aus eben 2 Stränge für das Backbone entlang gehen. Über dem Server auf dem Dach sind dann Antennen platziert. Die sind hier in kleine weiße Rechtecke, habe ich sie gemalt. Und von da aus wird getunnelt. Und zwar über Mobilfunk hinten zu einem Gateway. Mobilfunk, ich hatte hier, als ich es gemalt habe, nur reingeschrieben LTE und HSPA+, weil eigentlich möchte man das benutzen. Habe aber danach noch das 3G hinzugefügt, weil es ist halt nicht überall HSPA+, sondern man benutzt natürlich also UMTS ganz normal. Also eigentlich alles, was 3G und LTE ist, ist so das, was man benutzen möchte. Man fängt also nicht mehr mit Edge oder GPRS oder sowas. Damit fangen wir gar nicht erst an. Und ja, das Ganze wird über einen UDP-basierten Tunnel gemacht. UDP, warum man UDP dafür nimmt, ist, ich weiß nicht, ob ich es erklären muss, aber VPN könnte man über TCP oder UDP machen in dem Fall. Bei TCP hat man immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass TCP sicher, dass dann nicht so ganz klar ist, wer jetzt verloren gegangene Pakete nachfordert, ja, der Außentunnel oder die Payload. So, und deswegen nimmt man halt UDP, weil da UDP selber interessiert es halt nicht, ob es hinten ankommt oder nicht. Genau, das Ganze wird terminiert auf einem Gateway. Home Agent Gateway meint alles immer dasselbe, gibt verschiedene Termini für. Und das Gateway macht auch Nothing. Das ist auch Standard. Leider sind wir an der Stelle noch nicht so weit, oder ich kenne jedenfalls kein System, was da schon mit IPv6 arbeitet im produktiven Betrieb. Ja, vielleicht noch ein Hinweis, das, was hier gemalt ist, gilt natürlich für eine gesamte Zugflotte. Also die ganze Zugflotte wird hier terminiert. Also der ganze Traffic einer Zugflotte wird hier terminiert. Und von da aus, das Gateway sitzt halt immer auf einem ordentlichen Knoten, weil so ein Zug kann tatsächlich recht viel Traffic produzieren. Und es muss natürlich ausreichend terminiert, dimensioniert sein, um das Ganze auch wegschaffen zu können. So, Ganz kurz zu der Hardware, die man so verwendet. Das sind, ist ein Beispiel für zwei typische Multibandantennen, die dann auf dem Zugdach draußen montiert sind. Das sind jetzt Beispiele aus einem Katalog von dem Hersteller Huber und Suhner. Ich habe mir jetzt einfach mal zwei rausgegriffen. Genau, typische Multibandantennen mit Wi-Fi-Unterstützung, alle Mobilfunkfrequenzen und MIMO-Unterstützung. Mindestens eine der Antennen, die oben auf dem Dach ist, ist eine GPS-Antenne immer. Rechts unten Antennen, rechts unten Antenne ist jetzt hier, kann ich hierzu nicht sagen, weiß ich tatsächlich gerade nicht. Rechts unten ist aber, du willst zwei Antennen pro Modem haben, weil du dann die MIMO-Unterstützung kriegst. Das rechts unten bezieht sich darauf, dass du zwei Antennen pro Modem haben willst, damit du halt die MIMO-Unterstützung hast. Das ist jetzt, ganz ehrlich, bei Antennen, welche jetzt da irgendwie die allergeilste ist, keine Ahnung. Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Also das sind grundsätzlich, sind die relativ, also da tut sich, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel an der Stelle. Ach so, was rechts unten bedeutet. Entschuldigung. Ach so, das rechts unten Modell. Ja, das rechts unten Modell ist, wenn man auf dem, wenn man in einem Shop einkaufen möchte, ja, in einem Online-Shop, dann ist rechts unten immer das teuerste. Und das rechts unten Modell ist immer das voll ausgestattete. Und deswegen, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen, wenn ich hier rechts unten ist, so das will man haben. Ja, das ist so das, was man gerne möchte. Okay. Kommen wir mal ganz kurz zu den Modems. Da benutzt man Mobilfunkmodems, die mehrere SIM-Karten managen können. Je nach Ausstattung sind das unterschiedlich viele, von 2 bis 6 ungefähr. Das Ganze kann man aber beliebig erweitern über SIM-Banks. Das sind dann solche langen Dinger, die man, wo reichlich wahnsinnig viele SIM-Karten drin sind und die dann von dem Modem auch gesteuert werden können. Die Modems nutzen, je nachdem, was man ihnen erlaubt, halt alles, was sie so finden, oben über die Antennen. Man lässt sie aber eigentlich in der Regel, wie schon eben erwähnt, nicht unter 3G gehen. Was sie außerdem machen, ist so von Hause aus, ohne dass man da viel eingreift, sie gucken halt immer, was ist gerade das beste Signal, was ich habe oder was ich kriegen kann und schalten halt darauf um. Das mit den SIM-Banks ist halt noch eine Sache dazu. Warum macht man das? Warum nimmt man noch mehr Mobilfunkkarten, als irgendwie Provider am Start sind? Das ist vor allen Dingen wichtig für Auslandsfahrten. Also wenn Züge die Grenzen überqueren, dass sie dann halt auf diejenigen Karten umschalten, die dann halt der Mobilfunkprovider in dem jeweiligen Land hat und dass das auch irgendwie dann gemanagt wird. Und es gibt tatsächlich Züge, die über mehrere Landesgrenzen fahren. Ich weiß nicht, wie viel das in dem Fall ist, 3 oder 4 Landesgrenzen. Die fahren mit mehreren zig SIM-Karten durch die Gegend und also permanent. Ein anderer Grund, warum man das mit den SIM-Banks macht, ist, es gibt nicht immer für jeden überall verfügbar Karten, die nicht begrenzt sind. Das heißt, wenn man mit einer Karte, mit einer SIM-Karte durch die Gegend fährt, wo der Vertrag vorsieht, dass ab einer bestimmten Anzahl an Volumen gedrosselt wird, das passiert auch da tatsächlich, braucht man genug Reserve. Ja? Und die werden dann quasi nachgeschossen über die SIM-Banks. Kommen wir nachher. Ja, wieder das rechts unten Modell. Das ist in dem Fall sehr, sehr stark davon abhängig, wie groß oder wie gut ist meine Mobilfunkanbindung an der Strecke, wie viele Mobilfunkanbieter habe ich, wie gut ist meine Ausleuchtung. Was man machen kann, also eigentlich so 2 Modems pro Mobilfunkanbieter ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Wie man die zum Beispiel schalten kann, das ist wirklich nur ein Beispiel, ist, dass man eines auf LTE gelockt hält und das andere dynamisch wechseln lässt. Ja, warum das so ist, warum das eine gute Idee sein kann, da kommen wir nachher noch zu. Aber das ist so, das wäre jetzt mal also das rechts unten ist halt auf jeden Fall zwei Modems pro Mobilfunkanbieter. Was dazu führt, dass, wenn man sich das Ganze zusammenrechnet, haben wir in Deutschland zum Beispiel, also ich nenne sie immer gerne Mobfuß, das hat ein Freund von mir geprägt, den Begriff, also wir haben drei Mobilfunkanbieter in Deutschland. Wir hätten gerne zwei Modems pro Mobilfunkanbieter und jeweils zwei Antennen pro Modem führt zu 12 Außenantennen. Das ist so ungefähr das, wo man sich sicher sein kann, dass man damit auf jeden Fall ziemlich viel aus der Luft holt. Wir haben allerdings wir haben mehrere Probleme allerdings bei so einer Konstruktion. Und zwar erstens, man bohrt nicht gerne Löcher in Außenhüllen von Hochgeschwindigkeitszügen. Das möchte man eigentlich nicht so gerne. Die sind aber nun mal notwendig, wenn man so viele Antennen montieren möchte. Deswegen gibt es eine Variante, die wurde auch tatsächlich gebaut, dass man einen sogenannten Antennenbeam verwendet, die Dinger einfach auf eine lange Schiene schraubt oder auf ein langes Metallding schraubt und dann einfach nur mit vier Schrauben befestigt, so im Dach und das Ganze halt durch die Schiene verkabelt. Es gibt ein Optimierungsproblem bei der ganzen Sache, nämlich dass der optimale Antennenabstand über Doppler-Effekt und andere physikalische Effekte einfach variiert, je nachdem, wie schnell der Zug fährt. Das ist tatsächlich ein Thema, wo dann viele Leute viel dran rumrechnen. Und für mich ist Antennendesign und dieser ganze Kram, das ist für mich so ein bisschen Voodoo, weil das ist ein wahnsinniges Physik-Voodoo, wo sich die Leute auch nicht so ganz einig sind, was ist denn da eigentlich, was wäre denn der gute Abstand? Was man aber, das ist zum Beispiel jetzt eine Variante, die ich da einfach mal eingezeichnet habe. Also es ist schon immer ein Stück dazwischen bei Hochgeschwindigkeitszügen. Also man würde zum Beispiel, das ist ja ein Beispiel, dass man das erste und das sechste Modem einfach, erste und siebte Modem zusammenschaltet. Also die erste und siebte Antenne für ein Modem zusammenschaltet. Das ist aber wie gesagt davon abhängig, was so die Normalgeschwindigkeit oder die Höchstgeschwindigkeit oder die Durchschnittsgeschwindigkeit, je nachdem, was man da nimmt von diesem Zug oder von einem Zug in der Regel so ist. Es gibt tatsächlich Züge, die so rumfahren. Also es gibt tatsächlich Züge mit 12 Antennen auf dem Dach in Europa. Und ich sag mal, so ein bisschen der feuchte Traum eigentlich von denjenigen, die sich mit Antennen beschäftigen, ist, dass man diesen Antennenbeam zu einer Schiene umfunktioniert, wo sie nach Geschwindigkeit anordnen. So. Ja. Das hat noch niemand gebaut. Ich bezweifle auch, dass das in den nächsten paar Jahren kommen wird. Aber das ist auf jeden Fall so eine Nummer, das fänden die ziemlich klasse. Und es wird da an der Stelle auch ziemlich arg geforscht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Jetzt wird es nämlich eigentlich nochmal spannend. Das war jetzt so die Hardware-Geschichte. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf TCP zu sprechen kommen, weil TCP mag nämlich keine Züge. Gut, TCP ist das Transmission Control Protocol. Ich glaube, das muss ich hier wahrscheinlich nicht erzählen. TCP ist meistens super, im Zug aber nicht. Das heißt, out of the box und ohne dass man im Zug oder auf Landseite in irgendeiner Form mitdenkt, tut das ziemlich schnell weh. Warum? Da komme ich jetzt mal kurz drauf, weil es geht nämlich um Roundtrip-Zeit. TCP hat einige Eigenschaften, die dafür sorgen, dass die Pakete auch alle irgendwie ankommen, dass das in der richtigen Reihenfolge nachher wieder zusammengebaut werden kann und Flusskontrolle und der ganze Kram. Hängt alles zusammen mit der Roundtrip-Zeit, weil die sich nämlich jeweils davon ableitet. Anfangen mit der Retransmission Timeout, das ist die Zeit, die gesetzt wird, wann glaube ich denn nicht mehr, dass das Paket angekommen ist, weil ich die Bestätigung nicht bekommen habe. Die wird permanent gemessen über Mechanismen und bestimmen halt den Retransmission Timeout. Congestion Control ist Ja, der Mechanismus zur Überlastvermeidung wird allerdings auch alles serverseitig gemacht. Das geht, dass der Hintergrund ist oder war, ich meine, gut, ich spreche ja wahrscheinlich zu den Wissenden, aber der Hintergrund, dass man halt Überlast im Netzwerk vermeidet. Allerdings von Serverseite aus, vom Sender aus. Das heißt, wir fangen halt erstmal an, bei unbekannter Bandbreite langsam hochzufahren und das Congestion Window entsprechend bei jedem ACK zu verdoppeln und der halt innerhalb vom Timeout ankommt. Genau, also man tastet sich damit langsam heran, dann die Congestion Avoidance tritt dann ein, wenn man bis zu einer bestimmten Bandbreite gekommen ist, fängt man halt an, das Ganze linear hochzufahren und nicht mehr exponentiell. Und dann steigt es halt wirklich nur noch per ACK um eine gewisse Einheit. Ja, müssen wir jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber das Ganze wird halt linear. Wenn wir Packet Loss haben, fangen wir wieder weiter unten an. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, das habe ich jetzt aus der Wikipedia geklaut, weil ich das eigentlich ganz schön fand, aber ich habe mich schön an die Lizenz gehalten und den Urheber unten dran geschrieben. Gegengifte, dass man nicht mehr wieder ganz, ganz unten anfangen muss, ist halt Fast Recovery bzw. Fast Retransmit. Also wenn die falsche Reihenfolge, wenn Pakete in der falschen Reihenfolge ankommen, bestätigt der Sender für jedes weitere. Moment, jetzt bin ich gerade. Wieder das genau. Nein, der Empfänger bestätigt, wenn Pakete anfangen in der falschen Reihenfolge anzukommen, für jedes Paket, was in der falschen Reihenfolge ankommt, das letzte, was in der richtigen Reihenfolge angekommen ist. Und das macht er, wenn es dreimal beim Sender ankommt. Und dann schickt der das fehlende oder die fehlenden Pakete schon los, bevor die Roundtrip-Zeit abgelaufen ist. Nur um das nochmal irgendwie so in Erinnerung zu rufen, wie so das Verhalten ist, wenn bei unterschiedlichen Roundtrip-Zeiten, wenn sich die verändern. Jetzt haben wir bei LTE 30 Millisekunden ungefähr Roundtrip-Zeit. Bei 3G reden wir über ungefähr 100 Millisekunden. Und das heißt, TCP ist es erstmal wurscht, dass wir hier über verschiedene Zuglandkanäle gehen. Ja, also ob das jetzt LTE oder 3G ist, normalerweise macht es nichts im Zug, aber halt dann schon. Wir haben halt im Zug 500 bis 1000 Clients, werden immer mehr, wird auch wahrscheinlich wenn es also für große Züge, also im ICE 1 zum Beispiel, der hat über 700 Sitzplätze, da reicht es nicht. Was halt gleichzeitig heißt, dass man ein Vielfaches an TCP-Verbindungen offen hat. Also da reden wir über also ein paar Tausend, wenn nicht ein paar Zigtausend. Wir haben 6 Modems, 3 Mobilfunkanbieter, beliebig viele SIM-Karten und weniger als 2 Minuten pro Funkzelle, in der sich die Roundtrip-Zeiten ändern. Mal angenommen, je nachdem, wie man das jetzt konfiguriert, ohne viel Gedankengänge dahinter mit dem Setup und wir haben gerade irgendwie alles volle Möhre LTE und die ganzen Verbindungen gehen halt, wir nutzen auch alles parallel, ja, also nicht, auch das ist nicht selbstverständlich, dass man alle Modems parallel benutzt, das ist schon, da hat sich dann schon jemand mehr Gedanken gemacht. Man benutzt alle Modems parallel, alle sind auf LTE, alle 6. Und man hat jetzt da, wie gesagt, keine Mechanismen dahinter. Was passiert denn dann, wenn wir auf einmal mit einem LTE-Modem oder wenn ein Mobilfunkanbieter plötzlich kein LTE mehr zur Verfügung hat und es auf UMTS runtergeht? Was passiert ist, dass zunächst mal diejenigen TCP-Transmissions, die über diesen Kanal gegangen sind, alle timeouten. Das heißt, da fangen wir erstmal sowieso alle an mit wieder Slow Start und dem ganzen Kram. Gleichzeitig werden aber andere TCP-Verbindungen umgeleitet auf diejenigen, die noch LTE haben, was dazu führt, dass es dann halt auch alle anderen trifft und alle anderen dann auch anfangen. Das heißt, für jeden im Zug ist es spürbar, wenn ein Modem umschaltet. Das merkt jedes Gerät im Zug. Wer es nicht merkt, ist natürlich die Serverseite an Land, weil den interessiert das nicht, der kriegt das nicht mit. Ja, also das heißt, es schaukelt sich hoch und wir haben einen unglaublichen Overhead-Traffic, einfach im Zug, der von Zug zu Land muss, der sich einfach nur damit beschäftigt, wie kriege ich meine Pakete alle wieder an den Start. Und wenn man dann auch noch dem Server-Router, wenn ich nenne ihn jetzt mal Router, obwohl ich das immer nicht so ganz gerne mag, aber wenn jetzt auch noch der Router nicht mit ein bisschen Intelligenz ausgestattet ist, dann läuft ihm der Puffer voll. Ja, einfach weil diese ganzen Retransmissions ankommen müssen und durch die Gegend geschafft werden müssen. Das ist tatsächlich ein reales Problem. Und je mehr Modems und SIM-Karten und Wechsel hier und Wechsel da und je weniger man da selber ein bisschen Intelligenz mit hintersteckt, desto schlimmer wird das. Zudem fängt man ungefähr alle 2 Minuten wieder von vorne an, weil sich wieder irgendwas ändert. Das ist nicht ganz trivial. Mal ganz kurz dazu, warum funktioniert es denn im Fernbus? da funktioniert es auch nicht besser. Der hat genau das gleiche Problem. Ist nur simpler gestrickt und es sind einfach nicht so viele drin. Ja, also was im Fernbus oder was halt die günstigeren Varianten von dem Ganzen sind, ist, da gibt es vielleicht 2 SIM-Karten, ja, vielleicht auch 2 Modems, vielleicht auch nur ein Modem mit 2 SIM-Karten und der guckt halt einfach, was ist gerade da und nimmt es und schubst halt einfach alles da lang. Ja, wenn dann irgendwas sich ändert, dann wird da nichts mehr lang geschubst, sondern dann schubst er einfach alles da lang. Ja? Also wenn irgendwie das LTE wechselt von irgendwie dem einen Mobilfunkanbieter auf den anderen, da gibt es kein Routing. Ja? Es geht immer alles eine Richtung. Nicht parallel, nicht sonst irgendwas, weil das ist der Normalfall. Es gibt Systeme in Regionalzügen, die sind ein bisschen kleiner dimensioniert als das, was man so in einem Hochgeschwindigkeitszug durch die Gegend fährt. Die können dann zumindest dynamisch umschalten, beziehungsweise haben ein bisschen mehr Intelligenz dabei, sodass sie parallel zum Beispiel nutzen. Alles übrigens auch Fernbus müsste, ich weiß es nicht genau, wie das da architektonisch aufgebaut ist, müsste aber eigentlich auch getunnelt werden und auf dem Gateway terminiert werden. Beim Fernbus bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die das auch so machen, aber bei jedem anderen System im Zug ist das so. Das war jetzt wieder der falsche Knopf. Machen wir hier mal eine schöne, tolle Animation mal noch. So, jetzt kommen wir nochmal zur Systemarchitektur. Und was kann man denn machen, damit das funktioniert? Die einzigen Möglichkeiten, die man hat, liegen zwischen hier und hier. Und zwar Traffic Management bzw. das Routing, zwischen, dass man intelligente Entscheidungen oder gute Entscheidungen darüber trifft, wie route ich den Traffic. Das andere ist das Bearer Management, das sogenannte. Wo ich mir angucke, über welche Verbindung oder über welchen Kanal möchte ich denn jetzt eigentlich gerne meinen Traffic schicken und mir das auch genauer angucke, beziehungsweise mit Steuer. Das heißt, aufmachen, zumachen von Kanälen, das zeige ich gleich nochmal, indem man eigentlich auch, und das muss man tatsächlich dann auch machen, hier die ganze Zeit ein bisschen mitguckt zwischen Gateway und dem Server hier, und sich die Roundtrip-Zeiten anguckt. Und zwar permanent, um auch da Veränderungen schon vorab sehen zu können. Weil danach kann ich dann anfangen, Dinge zu tun. Das Ding ist, zwischen Client hier und dem TCP-Host hier, ich habe so schön mit den Emojis rumgespielt, und dem TCP-Host hier, die beiden interessieren sich nicht dafür, was dazwischen ist. Wir haben aber also so als im Zug, beziehungsweise wenn man das System unter Kontrolle hat, kann man dann halt an der Stelle zwischen Zug-Land-Verbindung das Ganze beeinflussen. Und zwar in diesen Varianten hier. Auch ein schönes Bild. Parallelnutzung aller Kanäle, beziehungsweise das Ganze auch noch mit ein bisschen mehr Intelligenz dabei. Ich sage das immer so schön gerne, ist irgendwie der Zugserver ist hier. Und ich gucke mir die Roundtrip-Zeiten der einzelnen Kanäle an, zwischen Gateway und Home Agent. Also ich meine, die Flussrichtung ist ja hauptsächlich so, ja, also von Gateway zu Zugserver. Und ich schicke immer einen TCP-Stream über eine Roundtrip-Zeit, über eine ähnliche Roundtrip-Zeit. Ich fange nicht an, und das passiert tatsächlich sonst schon mal, ja, dass dann die TCP-Streams über unterschiedliche Kanäle geschickt werden und dann kommt dann der eine Teil über LTE und der andere über 3G. Das ist schlecht, ja. Das ist nicht das, wie man das gerne haben möchte. Also sagt man, ich gucke mir halt die Roundtrip-Zeiten die ganze Zeit an und schicke einen TCP-Stream in Order hintereinander über eine Roundtrip-Zeit. Also über einen Kanal mit einer ähnlichen Roundtrip-Zeit. Das kann sich dann auch ändern. Also wenn jetzt meinetwegen der eine Mobilfunkanbieter, das LTE, wird schlechter, weil ich sehe das in den Roundtrip-Zeiten, dann fange ich halt an, wenn der TCP-Stream noch nicht durch ist, fange ich halt an, den über den anderen Kanal zu schicken, aber auch LTE, sodass ich die gleichen Roundtrip-Zeiten habe, damit es irgendwie zwischen den beiden hier, also diese TCP-Verbindung und diese hier, sich die Roundtrip-Zeiten nicht schlagartig ändern, sondern wenn dann nur langsam und auch nicht bitte für alle. Da kann man dann auch schon mal anfangen und zu sagen, okay, du gehst jetzt über 3G, so einfach, weil solange die Roundtrip-Zeiten ähnlich bleiben, ist es noch in Ordnung. Wollen wir gerade einen Schluck trinken? Also das ist das, was, also hat jeder auch einen anderen Begriff von, aber das versteht man so im Jargon unter der Kanalbündelung. Wenn man also sich die Roundtrip-Zeiten mit anguckt und die TCP-Streams steuert, das passiert natürlich von Landseite aus, weil eben, wie gesagt, der Stream, die Streamrichtung hauptsächlich in diese Richtung ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, der so dann State of the Art, beziehungsweise dann wird's schick. Was allerdings ausschließlich proprietär umgesetzt ist. Und zwar TCP eingepackt in das proprietäre Protokoll, wiederum eingepackt in UDP, geht dann gesteuert über die Zuglandschnittstelle, wird da wieder ausgepackt in das proprietäre Protokoll und dann wieder in TCP ausgepackt. Und dann auf der Zuglandseite weitergeleitet. Das macht man deshalb, weil ich hier so schöne Sachen machen kann wie Header Compression. Ich kann das ganze Protokoll umbauen, kann das ganze TCP-Protokoll umbauen, kann den Overhead wegkriegen, mache meine eigene Reihenfolge und meine eigenen Seriennummern da rein, weil der hier auf Landseite kann das Ganze wieder auseinanderbasteln, auseinanderklamüsern, zusammensetzen und weiß schon, ob ein Paket verloren gegangen ist, bevor der das hier hinten überhaupt merkt. Das heißt, der fordernd die Retransmission wird dann hier schon angefordert innerhalb von 2-3 Millisekunden, bevor hier im Zug überhaupt irgendjemand was mitbekommen hat. Das Ganze ist alt, kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Performance Enhancing Proxies. Einige werden sich vielleicht daran erinnern, das ist eigentlich ein ziemlich eklig in Erinnerung gebliebener Prozess, nämlich der sogenannte PEP. Das haben nämlich die Mobilfunkanbieter mal gemacht. Gerne. Ich weiß nicht, inwiefern das an der Stelle noch immer, ich glaube nicht mehr so eklig, wie sie es damals gemacht haben. Da haben sie nämlich sind sie in den Traffic rein und haben zum Beispiel die Bilder ausgetauscht. Weil ich bin ja mit meinem Mobilfunkgerät unterwegs und da brauche ich ja keine großen Bilder. Und das haben sie gemacht, ob ich das jetzt irgendwie wollte oder nicht. Wenn man dann mit seinem Mobilfunkgerät getethert hat, dann sah das auf dem großen Bildschirm irgendwie ziemlich übel aus. Der gleiche Mechanismus ist es auch hier. Der RFC 3531, also wenn man das mal nachlesen will, da steht's. Das ist kein Standard. Ja, also es ist nie standardisiert worden. Das heißt, das ist nur so ein Ich schreibe da mal runter, wofür diese PEP-Dinger irgendwie gut sind und notwendig sind, wie man die benutzen kann und wo sie zum Einsatz kommen. Aber wie genau das funktioniert, das steht nirgendwo, weil es ist halt eine proprietäre Lösung. Kommt ursprünglich aus der Raumfahrt, weil mit Satellitenkommunikation man grundsätzlich mit unterschiedlichen Roundtrip-Zeiten zu tun hat und mit unterschiedlichen Kanälen zu tun hat. Und da wurde daran geforscht und wurde das auch entwickelt. Dass man das auf Zügen einsetzt, ist erst relativ spät gekommen. Macht man auch nicht jeder. Vielleicht auch ein Wort dazu, wie viele Unternehmen gibt es eigentlich, die das können mit den Zügen, so richtig. Der Markt ist nicht groß. Also es gibt nicht viele Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, in Hochgeschwindigkeitszügen tatsächlich ein sehr performantes und breitbandiges Netz anzubieten. Ungefähr zwei. Und das ist ein Problem. Das ist insgesamt schon ein Problem. Das ist schade, dass der Markt nicht größer ist, aber es ist auch eine sehr, sehr große Hürde. Weil wenn man sich darauf nicht spezialisiert und wenn man das nicht wirklich sehr, sehr intensiv auch sich damit auseinandersetzt und beforscht und da die Mechanismen wie gesagt, man muss sich schon echt Gedanken machen, weil WLAN innen, ja, da beschäftigen sich sehr viel mehr Leute mit als diesen ganzen Mobilfunkkram. Also wie kriege ich meinen Traffic irgendwie breitbandig komplett über mehrere Kanäle, über mehrere Mobilfunkanbieter und unterschiedliche Technologien, das ist, da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Und deshalb ist es halt dadurch, dass es halt auch noch ein proprietäres Ding ist, ist es relativ unangenehm. Es ist allerdings ein sehr, technisch finde ich's wirklich recht beeindruckend. Man darf es nur nicht eklig machen. Also man darf es halt nicht falsch implementieren, sagen wir mal so. Also dieses Eingreifen in Traffic und dann Bilder austauschen, wenn man irgendwie meint, das müsste jetzt so sein, das ist zwar das, also das kann man da zwar mitmachen, das muss man aber nicht, ja. Was man halt eigentlich machen möchte, ist wirklich gucken, dass ich den TCP-Traffic beziehungsweise den Teil zwischen Zug und Land in einer vernünftigen Art und Weise unter Kontrolle habe und den TCP-Client beziehungsweise den Empfänger an der Stelle nicht merken lasse, beziehungsweise schon vorzeitig die Retransmission auf Landseite anfordere, wenn ich merke, da ist irgendwie was verloren gegangen. Beziehungsweise andersrum, dass ich den auf Zugseite die Retransmission anfordere, wenn ich merke, da ist was verloren gegangen, und zwar in höheren Geschwindigkeiten. Ich wollte gerade noch, einen Punkt ist mir gerade noch eingefallen, der ist mir jetzt wieder entfallen. Vielleicht komme ich da gleich noch drauf. Aber das ist so das, was man so als, das ist die Top-Technologie, die gerade eingesetzt wird. Kommen wir noch ganz kurz zu den Flaws in Architecture. Ich habe nur eine Folie gemacht, die dann nur einen von zwei Fällen, den zweiten, das kann ich euch so erzählen. Ah, der erste ist schon mal sehr schön. Jetzt kommen wir noch mal zu meinem ursprünglichen schönen Bild und denk mal über Authentifizierung nach, weil ob man das jetzt irgendwie für gut findet oder nicht oder wie auch immer und offenes WLAN und was auch immer, ja, aber Authentifizierung muss in den meisten Fällen irgendwo stattfinden. Man kann das jetzt auf mehrere Arten machen, beziehungsweise diese Authentifizierung an verschiedenen Stellen unternehmen. Diejenigen, die man so vom Kongress kennt, das ist da. Ja, also der Access Point lässt einen halt erst überhaupt nicht ins WLAN. Wenn man sich nicht authentifiziert über einen Radioserver oder wie auch immer, dann wird halt kurz zwischen dem Server und dem Gerät irgendwie oder dem Access Point irgendwie ausgetauscht. Kenne ich den schon? Nein, kenne ich nicht. Wenn ich ihn kenne, oder dann gebe ich halt Credentials ein, wie die auch immer die geartet sind, und erst dann darf ich ins WLAN. Hat den Vorteil, dass die Geräte nicht anfangen, durch die Gegend zu quatschen, weil sie glauben, sie hätten Internet, obwohl sie erst im WLAN sind. Wenn man sich mal anguckt, wie viel so ein Gerät rumquatscht, weil es glaubt, es hätte Internet, ist unglaublich. Das kann einem, ich, ich, ich wüsste es wirklich gerne mal. Ich habe es niemals ausgerechnet oder ausrechnen lassen, weil es auch wahrscheinlich ein bisschen mühsam ist, aber wie viel Prozent, je nach Dimension des Backbones, macht das eigentlich aus, dass die ganze Zeit gequatscht wird, ohne dass irgendwie was passiert, dass es Antwort gibt. Die andere Ecke, wo man die Authentifizierung machen kann, ist halt, man hat eine Kopie oder eine gespiegelte Datenbank von den Authentifizierungsdaten mit auf dem Rechner und synkt die halt regelmäßig über Landseite. Das wäre die zweite Möglichkeit. Man muss dann allerdings, man muss sich halt überlegen, dass es noch die dritte Möglichkeit gibt, und zwar hier die Authentifizierung zu machen. Nämlich, dass die Anmeldung im WLAN, man halt erstmal zum Gateway muss und von da aus dann durchgeschaltet wird ins große Internet. Bis dahin, bis dann die Authentifizierung da stattgefunden hat, geht aber der ganze Quatsch-Traffic die ganze Ecke bis hier hinten hin und wird dann weggeschmissen. Das ist, man macht sich also zusätzlich noch die Zuglandseite, die Zuglandverbindung damit zu, mit dem ganzen, was die Geräte halt anfangen zu reden. Und das ist, wie gesagt, schon echt nicht wenig. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, zwei gibt's, ne? Zwei Fälle. DHCP. Ich muss mal ganz kurz noch auf DHCP gehen. Den hätte ich jetzt tatsächlich vergessen. Die gleiche Frage kann man sich stellen, wo mache ich denn DHCP? Also ein sehr netter Freund von mir meinte, weißt du was? Du musst es nicht hier machen, weil du brauchst auch eigentlich keine IP-Adresse, wenn du keine Zuglandverbindung hast. Ja, also wenn du keinen Empfang hast, brauchst du auch keine IP-Adresse. Das könnte man auch hier machen. Kann man drüber streiten, ich folge da nicht so ganz. gut, das hängt natürlich dann auch wieder damit zusammen, wie man dann die Authentifizierung gestaltet, aber das war halt die andere Ecke, an der man noch was tun kann. So, jetzt bin ich aber fertig.